ARD.
Unser Körper besteht zum größten Teil daraus und ohne können wir nur ungefähr 3 bis 4 Tage überleben. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, ich spreche vom Wasser. Heute geht es um das, was uns am Leben hält und um die Frage, reicht das Trinkwasser in Vorpommern für alle?
Wasser ist sehr wichtig für uns.
Ja, das schmeckt schon.
Trinken, Heimat, ja, ist das Lebenselixier schlechthin, ne? Auch auf Trinkwasser bezogen, ne?
Wasser ist lebensnotwendig. Durststillend, auch Hygiene, dass man sauber wird.
Vertrauen. Ich habe großes Vertrauen darin, dass die Trinkwasserqualität einfach gut ist. Dass sauberes Wasser aus meiner Leitung kommt.
Hier in der Gegend reicht es bestimmt noch eine Weile, aber es gibt bestimmt Gegenden, wo das durchaus knapp werden kann, ja.
Durst.
Wasserhochstand, Klimanotstand.
Panik, absolut.
Ja klar, hat man davor Angst.
Da waren schon eine Menge Themen drin, über die wir heute sprechen. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Über Trinkwasser in Vorpommern spreche ich mit Christine Senkbeil aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald. Hallo Christine.
Hallo Annette.
Christine, ich glaube, jeder weiß, dass Wasser ein kostbares Gut ist. Das müssen wir, glaube ich, keinem mehr erzählen. Und das Wasser sparen, eine gute Idee ist auch nicht. Aber sag mal bitte, warum sprechen wir denn jetzt gerade heute über das Trinkwasser in Vorpommern?
Tja, weil es eigentlich höchste Zeit dafür ist. Es gab jetzt einige Veranstaltungen zu diesem Thema und da wurde jedes Mal wirklich sehr klar, wir müssen uns mit diesem Gedanken auseinandersetzen, dass dieses Elixier des Lebens, was wir ja immer so gewohnt waren, dass das eben nicht mehr so ganz selbstverständlich vorhanden ist. Sauber und in Hülle und Fülle. Also hier bei uns in Greifswald, da war zum Beispiel ein Hydrologe von der Uni zu Gast und hat über die Wassersituation gesprochen. Davon kann ich vielleicht später gerne noch mehr erzählen.
Ja, gerne.
Und auch auf Usedom, in Usedomstadt, da waren kürzlich die Einwohner eingeladen, um mit einem Fachmann über die zukünftige Wassersituation da zu sprechen auf der Insel. Mhm. Man könnte also so sagen, das Thema tropft langsam so durch.
Was hat der Fachmann denn über die Zukunft, ja, bezogen aufs Wasser, auf Usedom herausgefunden?
Das war Heiko Hennig, der war zu Gast, ein Hydrologe. Und er hat jetzt über Jahre die Tourismusentwicklung auf der Insel beobachtet und auch die Grundwasserlage da beobachtet. Und er hat eine Prognose gemacht, wie sich der Bedarf entwickeln wird und wie die Insel damit klarkommen wird.
Im Nordteil der Insel Usedom gibt es Möglichkeiten, die steigenden Bedarfe auch zu befriedigen. Im Süden, vor allem im Bereich der Kaiserbäder, wird es auch zukünftig noch Probleme geben. Gibt es Herausforderungen, wenn der Bedarf weiter steigt? Und da muss auch nach Lösungen gesucht werden. Dabei reden wir so über Zeiträume von 10 bis 15 Jahren vielleicht. Ja, ob es Wasser reichen wird, hängt in erster Linie davon ab, wie stark der Bettenzuwachs ist und wie stark der Bedarf in den Kaiserbädern jetzt steigen wird. Und in zweiter Linie dann natürlich davon, wie erfolgreich wir sind bei der Erkundung, Erschließung zusätzlicher Wasserressourcen.
Tja, es könnte also eng werden mit dem Trinkwasser auf Usedomernet. Ja, und in den spitzen Belastungszeiten, sagt er, also im Sommer, ist die Belastungsgrenze jetzt schon erreicht, sagt der Zweckverband Wasser.
Warum Usedom dieses Problem hat und warum das Thema Trinkwasser uns aber auch alle betrifft, auch wenn wir jetzt nicht auf Usedom wohnen oder dort Urlaub machen, das besprechen wir alles in dieser Folge. Wie ist die Lage auf der Insel, wie auf dem Festland, wie in ganz Deutschland? Und warum nicht die Quantität das Problem ist, sondern die Qualität, die Antworten gibt's hier in dieser Folge. Wir haben natürlich, aber das muss ich auch mal dazu sagen, nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wir könnten natürlich über das Thema Wasser und Trinkwasser noch viel länger reden als das, was wir heute uns vorgenommen haben. Christine, zurück nach Usedom. Es gab da ja auch mal einen Wasserstopp, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sag noch mal bitte was dazu. Was ist das und warum gab's den?
Ja, also einen richtigen Stopp gab es noch nicht, aber es gab schon Aufrufe, die gestartet wurden, dass zum Beispiel das Rasensprengen eingestellt werden soll, dass man wirklich sehr sparsam jetzt mit dem Wasser umgehen muss. Und das war 2018 das erste Mal.
Heißt auch Pool voll machen oder so, das durfte man da alles nicht.
Ja, genau. Also
oder sollte man nicht, besser gesagt. Ne?
Sollte man nicht. Also man hat ja jetzt keine Handhabe, das schon so zu verbieten. Und das Wasser war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht alle. Beim Zweckverband gab es schon noch einen Puffer von 4.000 Kubikmeter Wasser ungefähr. Aber es sind so 17.000 Kubikmeter Wasser, damit man mal so eine Größenordnung hat, Die kann der Zweckverband an einem Tag abgeben und mehr geht dann auch nicht. Und die waren da schon bereits erreicht, 2018 zum ersten Mal. Der Sommer, der hat's nämlich wirklich so in sich, ne? Im Sommer ist es ja so, dass auf den Inseln sehr viele Urlauber sind, klar, wissen wir alle. Und in Heringsdorf, der Heringsdorf ist Spitzenreiter, da kommen 10 Urlauber auf einen Einwohner. Und jeder Urlauber verbraucht ja sehr viel mehr Wasser als ein Einwohner. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also es sind 110 Liter pro Tag, die so ein normaler Einwohner braucht. Mhm. Aber ein Gast.
Ist auch schon viel, ne? 110 Liter. Wenn ja, man so 110. Überlegt, allein was man trinkt. Man trinkt vielleicht 3-4 Liter, ne? Was, wo kommt dann der Rest hin? Gut, ja. Waschmaschine, Spülmaschine und all das, ne? Duschen.
Genau, genau. Mm. Okay, da ist dann auch mit einberechnet, was du sozusagen, also die Wäsche, ne?
Die
Waschmaschinentrommeln, so alles, was man so braucht, klar.
Also 110 im Normalfall und als Urlauber, wie viel verbraucht man da?
Ein Urlauber verbraucht 280. Also das ist wirklich mehr als das Doppelte, ne?
Wahnsinn. Ja. Wahrscheinlich spielen da auch die Wellnessbereiche und sowas eine Rolle, oder?
Ja, genau. Das fließt alles ein. Mhm. Also die Pools, ne, die Wellnessangebote, dann die Wäsche, die viele Wäsche, stell dir die ganzen Handtücher vor, die ganzen Laken, die jeden Tag gewechselt werden. Die Restaurants und so, diese Werte sind da alle mit drin.
Hm. Könnte man dann auf Usedom, ist jetzt vielleicht ein bisschen naive Frage, nicht einfach mehr oder tiefere Brunnen bauen?
Also das ist wohl nicht so einfach, sagt Hennig. Denn anders als auf Rügen ist die Insel ja so ganz lang und schmal. Gibt also nicht so viel Landesinnere, wo sich das Grundwasser dann neu bildet. Man hat von beiden Seiten Brackwasser. Auf der einen Seite ist die Ostsee, auf der anderen Seite ist das Achterwasser, ne? Mhm. Und Usedom hat unter sich so eine Süßwasserblase, die aber auch nicht an der Grenze Halt macht, ne? Zwischen Polen und Deutschland. Mhm. Beide haben sozusagen darauf Zugriff, Polen und Deutschland. Und das ist genau festgelegt in einer Richtlinie, wie viel jeder entnehmen darf. Und wenn man zu viel herauszieht, dann strömt von beiden Seiten sozusagen das Salzwasser nach.
Also man vergiftet jetzt nicht, aber das wäre dann unbrauchbar, das heißt ja wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, genau. Mhm, okay. Du ziehst auf das Wasser oben raus und von unten drängt sozusagen das Salzwasser nach. Und die Brunnen, die würden dann versalzen. Und das bleibt auf Jahrzehnte, ne? Du hast in Zinnowitz gibt es so einen Brunnen, der wurde das war aber schon zu DDR-Zeiten, mit Salz kontaminiert, muss man ja sagen. Und dieses Wasser wird zwar jetzt noch genutzt, aber es wird eben verdünnt mit anderen, sodass man unter einem Wert bleibt. Und so kommt es eben dann, dass du diesen Brunnen auf Jahrzehnte nicht mehr nutzen kannst. Der muss dann eben ganz, ganz lange, muss da wieder Süßwasser nachlaufen, bevor der Brunnen dann wieder einsetzbar ist. Ja.
Du hast von dieser Infoveranstaltung gesprochen, wo der Hydrologe auch war. Wie nehmen denn die Usedomer das Problem? Wann nehmen die das überhaupt als eins da? Also waren Leute da?
Oh ja, 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 doch. Ja? Also es war wirklich großes Interesse, es waren ungefähr 60 Menschen gekommen und man hat auch sehr deutlich gemerkt, dass sie sich wirklich Sorgen machen, ja, dass sie sich wirklich vor allen Dingen eben um die Entwicklung des Tourismus, liegt wirklich oben auf. Es waren ja jetzt hier bei dieser Veranstaltung gar keine politischen Entscheider eingeladen, es war ja eine Informationsveranstaltung vom Zweckverband, ne? Mhm. Aber sehr viele Menschen haben dann eben trotzdem ihre Verärgerung Luft darüber gemacht, ob jetzt wirklich immer weiter Hotels gebaut werden sollen. Und der Hydrologe hat dann eigentlich erklärt, dass er ja jetzt nur Empfehlungen und Einschätzungen geben kann, ne? Ob die Politiker das dann berücksichtigen.
Das ist eine andere Sache dann, ne?
Ja, und das liegt auch nicht in seinem Ermessen, ne? Die Wasserwerke sind ja sozusagen ein ausführendes Organ. Sie müssen letzten Endes das machen, was verlangt wird, ne? Also so viel Wasser liefern, wie gefordert wird oder wie gebraucht wird. Aber der Wissenschaftler sagte eben trotzdem sehr deutlich, dass die politischen Verantwortlichen sich wirklich durchringen müssen, da Entscheidungen zu treffen im Sinne des Grundwassers. Sonst wird alles teurer, sagt er. Und man braucht jetzt wirklich einen Deckel, der da langsamer draufgelegt wird. Auf diese Entwicklung der Bettenzahlen, ja.
Du sagtest zwar, es waren jetzt keine politischen Entscheidungsträger da, aber was sagt denn die Stadt Usedom dazu?
Ja, also der Bürgermeister von Usedom, Olaf Hagemann, war auch da. Der gehörte ja sogar zu den Einladenden. Sie wollen jetzt eben gezielt die Leute informieren, ne, damit überhaupt dieses Thema sich erstmal breit macht, auch so in der Bevölkerung. Und Er sagt zum Beispiel, dass er sich oft übergangen fühlt oder sie als Bürgermeister, auch seine Kollegen. Ne? Es ist oft so, dass die Gemeinde ja eigentlich Gegenbauprojekte stimmt und das auch so weitergibt. Aber was dann beim Amt beantragt wird und was beim Amt vorliegt, wird oft dann trotzdem genehmigt. Und daraus ergeben sich sehr viele Probleme.
Ja, auf dieses Dilemma kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ne? Wunsch und Wahrheit liegt ja beim Thema Tourismus und neue Betten und so weiter ganz schön weit auseinander. Ne?
Ja, allerdings.
Lass uns von Usedom mal in den Rest von MV bzw. auch nach Deutschland schauen. Bevor wir das machen, haben wir noch ein paar Zahlen rund ums Trinkwasser. Und jetzt müsst ihr wirklich einmal richtig gut zuhören. Es sind ein paar Zahlen drin, die sind aber spannend. Also es lohnt sich.
Zu den Fakten.
Unter Mecklenburg-Vorpommern liegen insgesamt 52 riesige Süßwasserblasen, unsere Grundwasserkörper. Rund 63 Millionen Kubikmeter Trinkwasser werden ihnen pro Jahr entnommen und von den Wasserversorgungsunternehmen an die Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern abgegeben. Das entspricht ungefähr einem Zehntel der Wassermenge in der Müritz. Verantwortlich dafür sind rund 50 Zweckverbände, Stadtwerke und andere Betreiber. Sie kümmern sich im Auftrag der Städte und Gemeinden um unsere Trinkwasserversorgung. Circa 370 Wasserwerke mit sehr vielen Brunnen gibt es dazu. Fast alle Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern, nämlich 99%, sind an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Kurzer Vergleich zum Weltmaßstab: 2 Milliarden Menschen auf unserem Erdball haben gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Bei uns kommt es aus der Leitung und es gibt strenge Regularien in Bezug auf dieses Wasser, seinen Schutz und seine Sauberkeit. Nicht umsonst heißt es, dass unser Trinkwasser das am besten überwachte Lebensmittel überhaupt ist.
Das muss man sich mal vorstellen. 2 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zum sauberen Wasser und wir machen das den Wasserhahn auf und es tropft einfach und das Wasser kommt rausgelaufen.
Ja.
Ist die Lage im Rest von MV denn auch so schlimm in Anführungsstrichen oder angespannt? Und ich sage das wirklich in großen Anführungsstrichen, weil wir ja gerade die Zahl gehört haben von 2 Milliarden Menschen, die gar kein Wasser haben. Also wie ist denn im Rest des Landes die Lage?
Also was die Wassermenge betrifft, haben wir eigentlich im Rest des Landes keine weiteren Probleme mehr. Wenn du auf die Grundwasservorkommenkarte guckst, dann ist der Norden von Deutschland ziemlich blau eingefärbt. Wir haben hier sehr ergiebige Grundwasservorkommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Insel Rügen einmal nehmen, ja, Grundwasser ist da genug vorhanden. Die Herausforderungen sind aber doch technischer Art. Denn du hast 400% Anstieg im Sommer an den heißen Tagen und alle wollen morgens um 9 duschen. Da wird eine unheimliche Menge Wasser abgefordert, ja. Uwe Reppening ist der Geschäftsführer des Zweckverbandes da auf Rügen und er sagt, dass heutzutage aber sogar weniger Wasser abgegeben wird als zu DDR-Zeiten. Das konnte ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen.
Mhm.
Ja. Aber das liegt zum Beispiel an den besser ausgebauten Leitungen. Früher waren die wohl immer mal nicht so dicht und haben hier und da geleckt. Ja.
Ach, das ist versickert dann, oder was?
Dann ist das unterwegs schon versickert,
ah,
ja.
Okay.
Und da wird jetzt sehr viel rein investiert. Zum Beispiel jetzt gerade wird in Greifswald auch die Wasserleitung erneuert, in der Löfflerstraße zum Beispiel. Also die Wasserwerke sehen jetzt schon zu, dass die Trinkwasserleitungen dicht sind und dass dadurch auch die Qualität gehalten wird. Ne? Was ihnen aber mehr zu schaffen macht, ist sogar der Winter. Der Sommer mit den hohen Anforderungen, darauf richtet sich dann die ganze Technik aus. Ne? Du hast die Rohre und das alles so ausgebaut, dass es eben diesem hohen Anstieg entspricht. Nur im Winter, dann steht dieses Wasser in den Leitungen. Da brauchen wir dann längst nicht so viel. Und
ja.
Und dann haben wir das Problem mit stagnierendem Wasser, in dem sich Keime bilden.
Ach, das verbindet man ja eher immer wirklich mit dem Sommer, ne? Keime im Wasser. Aber das ist ein Winterproblem. Das finde ich interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das hätte ich auch nicht gedacht, aber weil eben dann so viel unbewegtes Wasser da ist,
ja,
ne?
Klar.
Das in den Rohren
gibt
steht.
Sinn, ja, total.
Ja, dem können sie aber eben entsprechen, indem dann Spülungen durchgeführt werden, ne? Und indem ganz präzise berechnet wird, wie müssen die Rohre ausgelegt sein, dass es nicht zu viel Querschnitt ist und nicht zu wenig. Da geht wirklich richtig viel Gehirnschmalz auch rein, um das alles so vorzuhalten,
ja,
diese technischen Voraussetzungen.
Wir haben gerade von 52 riesigen Süßwasserblasen gehört. Sag noch mal bitte, Christine, woher kommt unser Trinkwasser denn eigentlich?
Also unser Trinkwasser kommt ganz allermeist aus dem Grundwasser.
Aus diesen 52 Blasen.
Ja, hier in Mecklenburg-Vorpommern kommt es aus diesen 52 Blasen. Auch weltweit ist Grundwasser die wichtigste Trinkwasserquelle. Aber es ist nicht überall all so. Zum Teil wird Wasser eben auch aus der Oberfläche gewonnen oder aus Flüssen oder Seen. Das ist zum Beispiel in Rostock bei uns so. Die Großstadt wird aus der Warnow versorgt. Ich habe nochmal eine Zahl für dich.
Mhm.
180 nämlich heißt diese Zahl. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, dass wir uns das Grundwasser, was es auf dem ganzen Erdball gibt, als eine Wassersäule vorstellen.
Mhm.
Die auf dem Land liegt. Und du verteilst jetzt praktisch mal das ganze Grundwasser auf dem Land.
Ja.
Dann ergibt es eine 180 Meter hohe Wassersäule. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist ja eigentlich viel. Es ist nur, ich vermute, es ist ungleich verteilt.
Ja, es ist ungleich verteilt. Mhm. Und natürlich in den heißen Regionen weniger. In Afrika ist es so, dass da eine sehr große Wasserblase unterirdisch gibt und dass die auch angezapft und dass sie auch benutzt wird. Allerdings füllt sie sich nicht wieder auf.
Ach, klar,
ja,
okay.
Mhm. Weil also das ergibt dann die nächsten großen Probleme. Bei uns in MV haben wir diese Probleme eben nicht. Wir benutzen zu 85% Grundwasser zu unserer Versorgung. Und in Deutschland an sich benutzen wir 70% Grundwasser. Also wir hier in MV liegen da etwas höher, weil wir wirklich sehr viel und sehr gutes Grundwasser haben.
Heißt, die kommen dann aus Brunnen, ne?
Ja, Wasserfassungen, sagt der Fachmann. Mitunter wird auch Oberflächenwasser benutzt. Rostock hatte ich ja schon gesagt, das nimmt also Wasser aus der Warnow und fällt dabei raus. Aber alles andere wird bei uns eigentlich mit Grundwasser versorgt. Also und auf Deutschland bezogen eben, da nutzen wir 70% Grundwasser. Da fällt vor allen Dingen das Ruhrgebiet raus. Die benutzen nämlich Uferfiltrat, sogenanntes. Das ist Wasser, das durch die Ruhr und den Rhein fließt und dann am Ufer versickert. Und das wird dann aufbereitet und zum Trinkwasser verarbeitet.
Also trotz des Problems auf Usedom haben wir vergleichsweise viel Wasser, ne? Da habe ich dich richtig verstanden. Bei uns sieht es noch relativ gut aus, ne? Warum denn eigentlich?
Das hat was mit der Eiszeit zu tun. Wir haben diese Sande und Kiese, die gute Wasserleiter sind. Und wenn es regnet, dann fließt das Wasser einfach gut nach unten ab und sammelt sich in 20 bis 30 Meter Tiefe.
Mhm.
Und das ist, finde ich, auch geologisch sehr interessant. Weiter fließt das Wasser dann erstmal nicht. Dann kommt nämlich so eine Schicht aus Ton und Geschiebemergel und die leitet schwer. Das ist wie so ein richtiger Fußboden, ne?
Mhm, okay.
Ja, und dort befindet sich also das erste Grundwasserstockwerk, so heißt das. Also.
Aber erstes heißt ja auch, es gibt ein zweites, vermute ich?
Ja, es gibt ein zweites, das ist in 30 bis 40 Meter Tiefe, also da, wo sich das Wasser dann sammelt, das sich dann so langsam durch diese Erd- und Gesteinsschicht durchgearbeitet hat.
Aber so tröpfchenweise dann, ne?
Ja, so ganz tröpfchenweise, das kann nämlich wirklich Jahrzehnte dauern, manchmal Jahrhunderte. Aber dafür ist es dann auch ziemlich sauber, denn diese Erdschichten, die wirken wie so ein riesiger Filter. Da befinden sich dann auch viele unserer Brunnen. Einige Wasserwerke zapfen nämlich inzwischen in dieser Tiefe, weil es hier eben ganz sauberes Wasser ist. Aber es ist natürlich auch teurer und aufwendiger, so tief zu bohren. Und deshalb benutzen viele Wasserwerke nach wie vor dieses erste Stockwerk. Ne? Da auch die kleinen Hausbrunnen, die man früher gebohrt hat, die sind alle auf dieser ersten Grundwasserstufe.
Okay. Um wieder auf Vorpommern zu kommen, Tourismus haben wir ja schon angesprochen. Den gibt es ja auf Rügen, Hinsee und auch auf dem Festland. Wie sieht es denn da aus?
Ja, also über Rügen sprachen wir ja schon, da sieht es gut aus. Auf Hiddensee zum Beispiel ist die Lage auch nicht so dramatisch.
Mhm.
Hier haben wir zwar sehr viele Touristen, aber die fahren abends wieder nach Hause. Und das, ja, das ist sehr gut fürs Grundwasser.
Die duschen dann nicht um 9 alle, ne?
Ja, die duschen nicht, genau. Die kommen schon geduscht und sauber auf der Insel an. Mhm. Und ihre Handtücher müssen auch nicht gewaschen werden, die nehmen sie wieder selber mit nach Hause.
Richtig.
Ja. Da gibt es ein Wasserwerk vor Ort und damit kommen die dann gut klar, ja.
Okay.
Und auf dem Festland und auch auf den anderen Inseln ist es nicht die Wassermenge, die uns Probleme bereitet.
Okay. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, das Problem ist also durchaus nicht nur, dass wir, so wie jetzt auf Usedom, vielleicht zu wenig Wasser haben eben, sondern welches Wasser wir haben. Also ne, du hast es gerade schon angedeutet, die Qualität ist das Problem und nicht die Quantität. Woher kommt das denn?
Damit beschäftigt sich sehr intensiv der Geologe André Banning. Der ist Professor hier an der Greifswalder Uni. Angewandte Geologie heißt sein Lehrstuhl. Und die haben sogar den Schwerpunkt jetzt auf die Erforschung der Wasserqualität im Boden gesetzt. Denn die entwickelt sich eigentlich dramatisch, das muss man so deutlich sagen. Mhm. Er sieht die Menge des Trinkwassers also auch nicht in Gefahr. Er hat irgendwie Sorge um die Beschaffenheit. Und das sind, tja, die Einträge aus der Landwirtschaft, die unsere Grundwasserqualität jetzt bedrohen. Ne? Aluminium und Nitrate sind ja die bösen Wörter. Mhm. Wir hören uns das mal an.
Das Problem ist natürlich, dass wir über die Jahrzehnte so eine Art Heritage, so eine Erblast im Grunde aufgebaut haben im Untergrund. Das heißt dann eben vor allem das Nitrat zu nennen oder Stickstoff, was sich letztlich in Nitrat niederschlägt. Und das Ammonium, also eine andere Stickstoffverbindung, das sind sicherlich die beiden Stoffe, die den größten Impact hier haben, dass wir da jetzt wohl noch einige Jahrzehnte sicherlich Probleme mit haben werden, weil es nun mal schon da ist. Und die Erfolge so einer Reduktion von Eintrag sieht man im Zweifel auch erst Jahrzehnte später. Wir müssen eben zusehen, dass wir pflanzenbedarfsorientiert düngen wirklich und dass der Stickstoff, der aufgetragen wird, dann eben auch in der Vegetation, in den Pflanzen, wo er gebraucht wird, auch verbleibt und nicht in den Grundwasserraum rein sickert.
Da waren jetzt viele Infos drin. Okay, also er sagt, es ist am Nitrat, ne? Also das, was durch den Dünger aufgetragen wird und damit ins Wasser kommt. Und er sagt aber auch, damit kommen wir dann wieder auf die 100 Jahre, ne? Bis das Wasser durchgesickert ist, dass das dauert alles. Ne?
Und wir benutzen dann praktisch ja dieses Wasser von da ganz unten, was ja jetzt noch sauber ist. Aber das, was dann nachläuft, kann schon sehr viel verseuchter sein, ne? Vergiftet, ja. Kontaminiert, so sagt man. Ja, und auch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, unser LUNG, das bescheinigt dem Grundwasser auch zum Großteil schon einen chemisch wirklich schlechten Zustand. Da gibt es seit 2000 gibt es eine europäische Wasserrahmenrichtlinie und die hat zum Ziel, dass die Gewässer und Grundwasser in einen guten Zustand wiedergebracht werden soll. Und dazu werden auch hier in Vorpommern regelmäßig Daten erhoben und zwar alle 6 Jahre werden die neu erfasst. Und die letzte Erfassung, die von 2021, hat ein sehr erschreckendes Bild abgegeben, muss man sagen.
Okay, hast du da auch mal ein paar Zahlen?
Ja, von diesen 52 Grundwasserkörpern waren gerade nur noch 5 mit gut bewertet.
Okay.
Ja, das ist also wirklich eine erschreckende Zahl. Und 6 Jahre davor war es immerhin noch die Hälfte, die gut war. Hm. Und der Georg Barth vom LUNG zum Beispiel sagt, man bräuchte viel mehr Wasserschutzgebiete zum Beispiel, die der LUNG ja ausweist. Ne?
Wo dann zum Beispiel auch nicht gedüngt werden darf, ne?
Da gibt es verschiedene Stufen, ja, also auf der Stufe 1, da darf überhaupt gar nichts gemacht werden, da ist ein Zaun drumherum, da darf man nicht mal lang gehen, ne? Wasserschutzgebiet erster Güte. Dann gibt es Abstufungen, es geht dann darum, was da gebaut werden darf, zum Beispiel Kleingartenanlagen, ne? Da geht es dann darum, wer darf da rüberfahren mit schwerem Gerät und wer darf düngen und so, das ist alles ganz komplex und genau festgelegt. Gregor Barth vom LUNG eben, er sagt, es ist ganz banal, sie sind viel zu wenig Leute, um hinterherzukommen, diese Schutzgebiete auszuweisen.
Das ist ja verrückt, okay. Auf die Problemlösung kommen wir gleich nochmal zu sprechen natürlich, ne? Also dass die, was wir jetzt mit diesem schlechten, in Anführungsstrichen, Wasser machen. Wir bleiben aber nochmal bei dem, was das Problem verursacht, nämlich der Dünger. Was macht den Dünger denn so gefährlich?
Ja, der Herr Banning hat es vorhin angedeutet. Die Pflanze kann ja nur eine bestimmte Menge an Stickstoff aufnehmen und im Dünger ist oft sehr viel mehr. Also da reden wir von dieser Überdüngung, ne? Mhm. Und was die Pflanze nicht in ihren Zellen gespeichert kriegt, das gerät ja sozusagen in den Boden, ne? Und da wird es eben Nitrat und da hat es eben diese vielen verschiedenen Auswirkungen und die sind sehr vielfältig. Wenn es ins Trinkwasser gerät wirklich, dann beeinträchtigt es die Sauerstoffaufnahme im Blut, wenn wir das trinken würden. Also für Schwangere und Babys kann es schon sehr gefährlich werden. Da gibt es diese blaue Babykrankheit, also dass man wirklich das Blut vergiftet wird durch dieses Nitrat.
Aber es gibt ja auch diese Nitratrichtlinien eben, ne?
Ja, genau. Also diese Richtlinien, die Wasserwerke überwachen diese Werte mit Argusaugen. Das Nitrat wird, wenn es drin ist, aufwendig da herausgefiltert, sobald eine Toleranzgrenze überschritten wird und da kommt nichts ins Trinkwasser. Ne? Das passiert einfach nicht. Also darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber es ist eben irre aufwendig, ne? Das dann wieder alles herauszuholen. wo es diesen Nitratdurchbruch gibt im Brunnen. Also wenn es wirklich der Wert zu hoch wird, dann lässt sich da auch mit Filtern nichts mehr machen. Dann muss dieser Brunnen geschlossen werden. Und das ist tatsächlich schon sehr häufig passiert, sagt der Professor Banning. Dabei, und das finde ich auch wieder beeindruckend, er sagt, es gibt so viele Vorrichtungen bei uns im Boden, die dem entgegenwirken. Wir haben im Boden zum Beispiel so Kohlenstoffverbindungen, die das Nitrat eigentlich unschädlich machen. Die fressen das Nitrat sozusagen auf. Das Problem ist nur, das ist auch ein endlicher Rohstoff. Also bei dieser Reaktion wird die Kohlenstoffverbindung auch abgebaut, sodass sie dann auch nicht mehr im Boden vorhanden ist. Und das ist der Grund, weshalb Moore auch so eine große Rolle spielen. Denn die sind sehr kohlenstoffhaltig. Ja, darum wäre es gut, eben sehr viele dieser Moore wieder zu vernässen, sodass wir da ein Polster aufbauen können. Ne?
Darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht bei MV im Fokus. Ich stelle euch den Link in die Shownotes, also braucht ihr jetzt nicht anfangen zu suchen. Wahnsinn, wie das alles zusammenhängt, ne? Die ganzen Stoffe. Ich bin da chemisch nicht ganz so bewandert, aber ich finde es immer faszinierend, wie das alles dann Hand in Hand geht. Habe ich das richtig im Kopf, Christine, dass Uran auch ein Problem ist? Und ich fand es so bemerkenswert, weil Uran bringt man ja eigentlich eher mit Radioaktivität in Zusammenhang und nicht mit Wasser.
Ja, das ist es ja. Uran tatsächlich ist radioaktiv und es ist ein toxisches Schwermetall. Es erregt Krebs und schadet den Nieren und den Knochen und es hat wirklich überhaupt gar nichts in unserem Trinkwasser zu suchen. Aber es kommt herein und auch da ist wieder Nitrat der Verursacher. Das Uran kommt im Boden und in der Natur eigentlich vor und es ist auch da gar nicht gefährlich, solange es da liegen bleibt, sagt Herr Banning. Aber wenn es eben mit dem Nitrat in Berührung kommt, dann wird es löslich und bewegt sich dann mit diesem Wasser in unser Grundwasser herein. Und wenn es erstmal im Wasser ist und in löslicher Form, dann ist es eben schädlich. Inzwischen gibt es in vielen, vielen Brunnen erhöhte Uranwerte. Und deshalb gehört Uran jetzt schon zu den Stoffen, die ständig von den Wasserwerken geprüft werden müssen.
Heißt aber auch, wenn wir jetzt den Wasserhahn aufmachen, kommt da aber sauberes Wasser raus, ne?
Natürlich, also wenn diese Grenzwerte erreicht werden, darum wird es ja geprüft, dann wird das Wasser entsprechend behandelt.
Okay.
Und in der Wasserleitung landet nichts, was mit Uran versorgt ist.
Das ist sauber, was bei uns rauskommt.
Ja.
Aber Wahnsinn, was die da alles im Blick haben müssen, ne? Dass wir einfach den Wasserhahn aufmachen können, unbesorgt.
Ja, das hat mich auch wirklich beeindruckt. Andreas Banning hat eine ganze Palette mit chemischen Stoffen und Prozessen, die sich im Boden abspielen. Und wenn er das so erklärt, dann ist es ja manchmal schwer, als Laie zu folgen. Aber das wird wirklich deutlich, wie sensibel dieses Wasserkreislaufsystem überhaupt ist und von wie vielen Faktoren es abhängig ist, dass wir das machen können. Ne? Unseren Wasserhahn aufdrehen, kommt ja, sauberes Wasser raus.
Ja. Okay, also das Problem mit dem Trinkwasser, mit der Qualität, das ist bekannt. Jetzt lass uns mal wieder zu Usedom zurückkehren. Was wird denn dort dafür getan, dass da wirklich auch weiterhin ja, zum einen sauberes Wasser und gutes Wasser aus dem Wasserhahn kommt, beziehungsweise das überhaupt, was aus dem Wasserhahn kommt?
Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die Hotels schaut zur Ehrenrettung, die sind ja auch daran interessiert, dass Konzepte zum Wassersparen greifen. Zum Beispiel in der Hotel Steigenberger Gruppe in Heringsdorf haben wir uns mal umgehorcht. Der Geschäftsführer Carsten Willenbockel, der sagt zum Beispiel, er hat ein richtiges Wassermanagement eingeführt. Das fängt an mit den Stopptasten an den Toiletten, ne, dass man da immer zwei Stufen auswählen kann. Die Wasserhähne, die haben auch alle einen Stopp bekommen. Die Handtücher werden nur gewaschen, wenn der Gast das wünscht. Und im Außenbereich verwenden sie zum Beispiel solche Tropfschläuche und das wird schon lange nicht mehr gesprengt, also so, ne, dass das Wasser dann einfach so verteilt wird. Und der ganze Wasserverbrauch im Hotel wird mit einem IT-System überwacht, sagt er. Also wenn ein Gast zu lange das Wasser laufen lässt, dann wird der Hausmeister gewarnt. Stell dir vor, wir hatten da tatsächlich schon mal so einen Fall. Da hatte ein Gast zum Kühlen einfach den Hahn aufgedreht, den Wasserhahn.
Zum Kühlen vom Raum, oder was?
Ja, er hatte festgestellt, dass der Raum dann schön kühl ist, wenn das Wasser durchläuft.
Ach, auf.
Ja, und ist dann so lange mal an den Strand gegangen.
Ach krass.
Und diesen Dingen, denen wird dann vorgebeugt.
Okay. Wir waren übrigens auch mit der Kamera genau in dem Hotel, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre, fürs Nordmagazin. Den Beitrag beziehungsweise den Link dazu, den packe ich euch natürlich dann auch noch in die Infos zur Sendung. Was tun denn die Versorger?
Ja, also die Wasserversorger auf Usedom, die machen jetzt eben solche Infoabende, ne, wie der, über den ich erzählt habe, um Menschen zu sensibilisieren. Das ist auch schon mal ein wichtiges Thema, um diese Diskussion in den Gang zu bringen.
Damit man nicht auf die Idee kommt, den Wasserhahn anzurühren, ja, weil es so schön kühl ist dann. Ja.
Genau, das so ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken. Ne? Mhm. Aber sie machen sich natürlich parallel dazu schon jetzt auch Gedanken, ne, wie sie es schaffen könnten, dem Bedarf zu decken, wenn er doch weiter steigen sollte. Ne? Nutzt ja alles zusammen nichts. Sie müssen ja das Wasser zur Verfügung stellen. Deshalb ist zum Beispiel auf Usedom eine zweite Überleitung vom Festland geplant, sodass das Wasser dann eigentlich auf die Insel geführt wird vom Festland aus. Die vorhandenen Wasserfassungen, die werden ausgebaut und es werden neue Brunnen noch gesucht. Interessant fand ich auch, sie haben da eine dänische Firma, mit der sie zusammenarbeiten. Mhm. Und die haben ein ganz interessantes Verfahren entwickelt, überirdisch nach Wasser zu suchen.
Also eine Wünschelrute oder was? Ja, auch
ja, so eine Art eine voll digitale Wünschelrute, kann man sagen.
Okay.
Berührungslose Messung nennt man das. Da finden sie dann also heraus, wo es sich lohnen würde zu bohren. Letzten Endes ist da nicht mehr viel zu holen. Wir haben eben diese eine Wasserblase. Ne? Mhm. Und die letzte Möglichkeit, sagen sie, ist so eine Meerwasserentsalzungsanlage. Aber das will auch keiner, wird sofort auch dazu betont, denn das ist teuer zu installieren und vor allen Dingen ökologisch ja auch so schwierig, denn da fallen diese giftigen Stoffe an. Durch die Entsalzung entsteht so eine Sohle, die eigentlich Sondermüll ist und dann auch wieder irgendwo hin muss. Und es gibt viele Probleme, die sich dann anreihen. Ne?
Und aber auch nicht mehr Hotels bzw. Betten bauen, ne? Damit das Problem nicht schlimmer wird.
Oh ja. Das wäre natürlich am allerbesten. Allerdings, ja, die Gesetzeslage ist im Moment ja auch so, dass eben viele Anträge, die gestellt werden von Seiten der Behörde, also doch genehmigungsfähig sind. Denn es gab irgendwann nur einen Bebauungsplan, den die Gemeinde angefertigt hat oder der angefertigt wurde für diese Region. Der ist entstanden vor 20 Jahren, als es noch sehr attraktiv war, Ferienwohnungen zu bauen. Oder Hotels, ne? Und wenn dieser Bebauungsplan also Ferienwohnungen vorsieht, dann kann die Behörde die Bebauung auch nicht ablehnen. Ne?
Den könnte man dann wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres ändern, den Bebauungsplan, oder?
Es ist wohl teuer und schwierig und langwierig und kostet Geld.
Ja. Gut, aber in diesem Fall wäre es vielleicht sinnvoll, das zu tun, wenn ich das jetzt mal aus meiner laienhaften Sicht sagen darf.
Oh ja, diese Anschauung vertreten ja die meisten auf der Insel Usedom, ja. Die Gemeinden wollen das, die haben die Nase voll, die wollen nicht noch weitere Hotels, also die allermeisten jedenfalls. Und eigentlich wünschen sich alle, mit denen ich gesprochen habe, dass die verschiedenen Akteure dann auch mal zusammenarbeiten, ne? Dass alle miteinander reden, weil es eben so unterschiedliche Interessen gibt. Zum Beispiel die Wissenschaftler, die würden ganz gerne enger mit den Ingenieuren zusammenarbeiten, ne? Damit man Techniken entwickeln kann, die uns helfen können. Oder die Tourismusschaffenden, dass die eben mehr mit den Anwohnern und mit den politischen Entscheidern zusammenarbeiten. Und die Landwirte mehr mit dem Lung und die Politik mehr mit allen gemeinsam. Es müsste ein größeres Hand in Hand werden. Also, dass alle an einen Tisch kommen, denn tja, Wasser brauchen wir alle, ne?
Runden Wassertisch müsste es geben, ne?
Ja.
Ja, wie so oft, ne? Es hilft oft, miteinander und nicht übereinander zu reden. Ja. Christine, jetzt kommen wir zur großen Gretchenfrage, die wir uns gestellt haben. Reicht das Wasser denn in Vorpommern jetzt?
Ich habe ein Ja, aber.
Okay, ja ist schon mal gut. Was ist das Aber?
Ja, es reicht, wenn wir es eben klug einrichten. Ne? Man muss mit viel Weitblick vorgehen und insbesondere auf Usedom muss man dann eben diese Zuleitung vom Festland noch bauen und sich damit helfen. Wenn weitere neue Betten entstehen, dann gibt es unweigerlich Probleme. Und da müsste ein Riegel vorgeschoben werden. Ja, letzten Endes müssen wir alle zusammen aufpassen, auch auf die Qualität, denn klar ist, dass es eben nicht so klar ist, dass unser Wasser klar bleibt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an Christine Senkball aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald. Mit dir habe ich gesprochen über das Trinkwasserproblem auf Usedom. Ich danke dir sehr.
Gern.
Die Redaktion hatte Michaele Rüting. Und einen Podcast-Tipp, den gibt es von mir auch immer noch hinten drauf, der auch mit Wasser zu tun hat, diesmal. Allerdings geht es in diesem Fall eher darum, was man auf dem Wasser machen kann, beziehungsweise was man aus dem rausholen kann. Ich spreche von unserem Podcast Route raus, der Spaß beginnt. Heinz Galling und Horst Hennings, die reden da über die Müritz und über neue Wege im Angeltourismus, also auch hier Angeln mit Weitblick, das Thema Nachhaltigkeit. Und der ist zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, so wie wir auch. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.